Die goldene Stunde von Witzke Versteeg. Es liest Lisa Bistrick. 2. Er fährt mit Marie durch die Gegend, erzählt ihr Geschichten über die Region. Die Hälfte davon denkt er sich aus, weil sie es sowieso nicht bemerkt. Bei Marie muss er an ein alt gewordenes Kalb mit schlaksigen Gliedmaßen und glänzenden, leicht vorstehenden Augen in einem zu zarten Gesicht denken. Hinzu kommt, dass sie ungeschickt ist. Sie scheint aus lauter unzusammenhängenden Einzelteilen zu bestehen. Manchmal fährt er absichtlich mitten durch Schlaglöcher, um zu gucken, wie sie sich erschrocken am Türgriff festhält. Auf dem Beifahrersitz hantiert sie mit ihren vielen Unterlagen und Abzügen, mit Landkarten, auf denen jemand Orte markiert hat, an denen sich angeblich Felszeichnungen befinden. Sie hat ihn gefragt, ob er wisse, wer das gewesen sein könnte, ob diese Person vielleicht noch im Dorf oder hier in der Gegend lebt. Sie klang so hoffnungsvoll, als sie das fragte, und es verschaffte ihm eine perverse Befriedigung, diese Hoffnung zunichte zu machen. Er zuckte nur mit den Schultern und schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht von hier.« Da fiel sie ein wenig in sich zusammen. Ihr Gesicht schien von einem auf den anderen Moment gealtert zu sein. Kurz hatte er ein schlechtes Gewissen. Er habe keine Ahnung, wer die Markierungen auf der Karte angebracht habe. Gut möglich, dass derjenige auf der Suche nach einem besseren Leben längst in Deutschland, Schweden oder Großbritannien sei. Er könne aber versuchen, das rauszufinden und Mabruk fragen, der das bestimmt auch nicht wisse, aber vielleicht jemanden kenne, der wieder jemanden kenne. Er könne die alten Männer fragen, die sich bestimmt an irgendwas erinnern und ihm das bereitwillig erzählen würden. Er müsse nur die Geduld aufbringen, sich auch ihre anderen Erinnerungen anzuhören, die er gar nicht hören wolle. Nicht von hier, ist er immerhin lange genug, um Türen zu öffnen, die Marie nicht mal sehen kann. Er beschließt, genau das nicht zu tun und sieht, wie ihr Frust wächst. Trotz allem bewundert er ihre naive Hartnäckigkeit. Zu seinem Erstaunen möchte er nicht, dass sie wieder geht, nicht mehr. Sarakina ist genauso ein Kaff wie das, in dem er aufgewachsen ist, und dass er als Jugendlicher gegen die Armee eingetauscht hat. Die Lage ist anders, aber ansonsten ist alles gleich. Der Gestank nach Stagnation, nach dem unvermeidlichen Staub, der überall hindringt, an der Haut kleben bleibt und sich weigert, wieder abzugehen. Die alten Männer sind genau wie sein Vater, der es absurd gefunden hätte, das Dorf zu verlassen. Die Olivenbäume, seit Generationen in Familienbesitz, waren ein Teil von ihm. Er hätte sie genauso wenig zurücklassen können wie ein Arm oder Bein. Er war Heimaterde durch und durch. Seine Mutter hingegen hatte sich nie heimisch gefühlt im Dorf, in dem alle alles voneinander wussten und in dem sie die ewige Außenseiterin blieb. Sie hatte ständig Heimweh nach ihrer Familie und träumte gleichzeitig unentwegt davon, fortzugehen, von einem Leben in der Stadt. Ihr einziger Trost waren die Lieder, die sie bei einigermaßen gutem Empfang im Radio hörte, und sie bestand darauf, dass sich Tarek in der Schule anstrengte. Sie hoffte, dass er einmal auf die weiterführende Schule gehen und später Arzt oder Ingenieur werden würde, hoffte, durch ihn zu triumphieren. Sie träumte von dem Tag, an dem ihr Sohn sie in einem neuen, teuren Auto abholen würde, davon im Rückspiegel die neidischen, immer kleiner werdenden Gesichter der anderen Frauen zu sehen, bis diese von der aufgewirbelten Staubwolke verschluckt würden. »Komm, Schätzchen«, hatte sie an dem bewussten Morgen gesagt und ihm mit rauen Händen das Haar zerzaust. Sie duftete nach Orangen und Nelken, nach dem Polyesterkleid, das sie trug, und er schmiegte sich kurz an sie, um diesen Duft tief einzusaugen und die Wärme, die sich in den Stofffalten verbarg. deshalb sah er nicht, wie die Rebellen hereinkamen, spürte nur, wie seine Mutter erstarrte, wie ihre Atmung kurz stockte, bevor sie ihn fest an ihren Bauch zog. Die Rebellen kämpften für die Unabhängigkeit der Region, ein Ziel, auf das sich die meisten Einwohner einigen konnten. Aber auch Rebellen brauchen etwas zu essen, und so kamen sie regelmäßig aus den Bergen, um Geld, einen Teil der Ernte oder einen Sohn einzufordern, der mit ihnen kämpfte. Erst viel später begriff er, wie jung diese jungen Männer gewesen waren, die damals ihr Grundstück betraten. Noch keine 20. Er kann sich noch genau erinnern, welche Faszination sie trotz seiner Angst auf ihn ausübten. Ihr lässiger Gang mit den locker umgehängten Kalaschnikows. Er hatte nicht gewusst, was für Leute das waren. In letzter Zeit hatten sich immer mehr Splittergruppen gebildet –